Ja, willkommen zu unserem Vortrag über das Technikum 29, Zukunftspläne eines privaten Computermuseums. Wenn ich sage wir tauchen hier zu zweit auf. Sven Köppel, ich bin Roland Langfeld. Wir stellen uns gleich auch noch ein bisschen vor. Und wir möchten in diesem Vortrag das Technikum 29 ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählen. Ich frage mal in die Runde, kennt jemand das Technikum 29? Ah, wunderbar, ja. Kennen von der Webseite oder auch live vor Ort gewesen? Oh, das ist gut. Ja. Was wir machen werden, ist, wir werden ein bisschen die Geschichte des Technikums vorstellen. Es gab leider im letzten Jahr ja den Todesfall des Gründers, Heribert Müller. Und das führt dann auch zu dem zweiten Teil des Vortrags. Wie geht es weiter mit dem Technikum? Welche Probleme gab es, gibt es noch? Und wir werden aber, so viel kann ich schon sagen, einen positiven Ausblick geben, dass das Technikum weitergeführt wird. Das ist so der Rahmen, den wir euch, Ihnen heute vorstellen wollen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich hier weiterkomme. Für die, die die Hand nicht gehoben haben, das Technikum 29, ein privates Computermuseum, eine Privatsammlung in Kelkheim am Taunus. Ist jetzt ein Name, den man auch, Ortsnamen, den man nicht so kennt, also so im Dreieck zwischen Wiesbaden, Frankfurt und dem Taunus, idyllisch gelegen. Das Technikum selbst, hier unten ist ein Bild, wir gehen dann auf die Gebäude nochmal ein, residiert seit 2005 in einer ehemaligen Sparkassenfiliale. Da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Der Fokus des Museums ist die Computergeschichte 1920 bis 1980. Also eigentlich müsste man sagen 1970. Heribert Müller hat alles verschmäht, was einen Mikroprozessor beinhaltete. Also da hörte für ihn die Computergeschichte auf. Es beginnt mit mechanischen Rechenmaschinen über, und das ist ein großer Schwerpunkt, die Lochkarten-EDV, bis hin eben zu Rechnern mit den ersten ICs. Das war noch toleriert und reparierbar. Das Besondere an diesem Museum ist, war und ist auch immer noch, in der Ausstellung sind nahezu alle Geräte funktionsfähig. Die Abstriche dazu, das kommt im zweiten Teil. Es waren Führungen nur auf Anmeldungen an ganz bestimmten Tagen vorgesehen in dem Museum und man bekam wirklich die Geräte live zu sehen. Die Verkleidungen waren abgenommen von den Großrechnern, man konnte reingucken, sah die Lochkarten da drin rumflitzen und hatte wirklich auch ein sensorisches und haptisches Erlebnis dieser Computertechnik, Schwerpunkt 50er und 60er Jahre. Ergänzt in der Sammlung noch durch Exponate aus drei weiteren Bereichen, der Kommunikationstechnik, Rundfunktechnik, TV und Videotechnik. Ja, wie alles begann, erzählt am besten vielleicht der Sven, der sich dann auch kurz vorstellt und ein bisschen erzählt, wie das mit deinem Vater, wie das zu dieser Sammlung kam.
Genau, also mein Name ist Sven Köppel, ich bin der Sohn von Herbert Müller, eins von drei Kindern. Und um das mal ganz kurz anzureißen, wir wurden oft gefragt, wie ist das eigentlich möglich, dass er das alles aufgebaut hat in Privaträumen. Es ist so, er ist direkt nach dem Krieg geboren worden in Kelkheim, da in der Taunusvorstadt zu Frankfurt und hat eben in frühen Jahren sich schon für das damalige Hightech interessiert, Radios und alles, was so mit Röhren zu tun hat. Und Fernseher waren ja damals auch quasi die High-End-Entwicklung. Und hat diese Geräte eben verstanden und repariert und damit eben schon ein Kindesbein an Geld verdient, weil er die halt günstig gekriegt hat, repariert und verkauft hat. Und damit hat er sich so ein bisschen was zusammengespart, um dann eben auch schnell sich zum Beispiel sowas leisten können wie ein Haus. Und er hat die Sammlung in Privaträumen gehabt, bis in den 80er, 90er stand unser ganzes Haus voll mit Radios vor allem und ist dann so in den 90er-Gängen geschwenkt auf Computertechnik, was ihn dann immer mehr interessiert hat. Und 2005 kam es eben dazu, wie das ja häufig ist bei privaten Sammlern, wenn das Haus aus allen Nähten platzt, dass er dann sagte, ich brauche jetzt ein Museum, was Größeres, und hat sich dann dafür entschieden, die Möglichkeit zu greifen, dass da eine ehemalige Filiale von der Nassauischen Sparkasse zur Verfügung stand. Und dann sind eben viele Geräte, einen Großteil der Sammlung dahin gewandert, eigentlich alles. Und das war auch die Grundsteinlegung dafür, dass es dann Großrechner als solche erst geben konnte, weil die ebenerdig da quasi in das Gebäude reinfahren konnten. Und das ist jetzt der nächste Teil, willst du wieder übernehmen über die Sparkasse?
Okay. Ja. Ich glaube, was man noch sagen muss, er hat wirklich ein Wahnsinnskenntnis und Wissen gehabt zur Mechanik und zur Elektrik und Elektronik. All die Geräte selbst repariert, auch im Austausch teilweise mit Personen aus der Community. Also dafür habe ich ihn wirklich bewundert, ein Universalgenie. Physiker, nicht? Da kommt man dahin. Ja, ich habe das dann genannt, die Sammlung bekommt ein Zuhause. Das war dann 2005. Er entschied sich, eine Sparkassenfiliale, die aufgegeben wurde, in Kelkheim zu erwerben. Und diese Sparkassenfiliale ist so ein Flachbau der damaligen Zeit. Man sieht hier nur ganz grob im Schnitt, das ist das Erdgeschoss, da befindet sich jetzt das Museum drin. Und das Museum hat außerdem noch Zugang zu vielen Räumlichkeiten im Keller. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dieses da, das ist noch der Tresorraum. Also wir haben einen Teil der Ausstellung in einem Tresorraum hinter so einer dicken Panzertür. Das ist auch nochmal Technik und Mechanik zum Anfassen. Hier oben ist vermietet, was für ihn auch immer, glaube ich, ganz gut war. Dadurch haben sich wenigstens die Umlagen durch die gedeckt des Museums. Wenn man dann guckt, das war der Grundriss der ehemaligen Sparkassenfiliale. Es gab hier ein Vordach, hier war der Eingang, hier waren wohl die Kassenschalter und die Dinge. Hier hinten ein bisschen WCs, Küche und ähnliche Dinge. Das hat er dann ausgebaut, indem er hier noch so einen Vorgarten, Wintergarten ähnlichen Teil angebaut hat, um einfach noch mehr Ausstellungsfläche zu bekommen. Und dann noch ein kurzer Blick in den Keller. Also da, wo die dicke Wand ist, das ist der Tresorraum, der ist Ausstellungsraum. Dieser Raum ist Ausstellungsraum und hier drüben ist jetzt mittlerweile eine kleine Werkstatt drin und ansonsten noch Infrastruktur für das Haus. Das war natürlich eine ganz klasse Basis, weil man eben auch ebenerdig reinfahren konnte mit Hubwagen und schweres Gerät da eben reinbringen konnte. Das ist jetzt das Layout des Erdgeschosses, so wie es heute ist. Unglücklicherweise ist das Bild jetzt um 180 Grad gedreht. Ich gehe mal auf die Seite. Das ist also jetzt der Anbau. Man kommt heute dann hier, wenn man das Museum besucht, ebenerdig hinein. Wir haben, das kann man jetzt nicht lesen, aber es beginnt mit so einer Ecke. Ich zeige dann auch Bildern mit den Lochkartenmaschinen. Hier stehen also Lochkartensortierer, Lochkartendoppler, eine ganze Reihe Lochkartenstanzer, die Bull Gamma 3. Und man kommt dann entweder hier oder hier in den Hauptraum und hat natürlich im Zentrum unsere große Univac 9400, zwei andere Univac-Rechner links und rechts davon. In den Regalen hier an den Wänden sind mechanische und elektrische Rechenmaschinen ausgestellt. Hier ist sowohl Rechenmaschinen wie auch Radios präsentiert. Eine sehr schöne Pianola, ein Beispiel eines gesteuerten Musikinstrumentes. Wir haben Rollen mit Musik, da können wir ganze Abende füllen. Und noch verschiedene andere Rechner dann hier an der Wand, auf die ich nachher mit ein paar Bildern noch eingehen werde. Ich muss sagen, für das Museum wirklich ein Juwel, so ein Gebäude, dass man eben die Geräte so großzügig und auch so licht präsentieren kann. Dann würde ich Sie jetzt ganz kurz auf eine Bildertour nehmen durch das Museum, dass Sie einfach so einen Eindruck bekommen, was haben wir vor Ort da. Ich selbst, vielleicht zu mir auch noch ein paar Sätze. Ich bin Physiker, habe lange in der Forschung gearbeitet bei Schott und mein Hobby von Kindesbeinen an ist ähnlich wie bei Heribert. Alles, was irgendwie elektrisch war, hat mich interessiert. Das erste Opfer dieses Interesses war der Braun-Schneewittchen-Sarg meiner Eltern, den ich auseinandergenommen hatte, weil ich wissen wollte, wo der Mann hinter dem Lautsprecher sitzt. Vor allem unter dem heutigen Wert eines Schneewittchen-Sargs war das ein Frevel, hat mich aber entschieden weitergebracht in meiner Neugier für Elektrik und Elektronik. Ich habe die letzten Jahre mit Heribert Müller zusammen gearbeitet. Er war ja sehr stark Einzelkämpfer und hat nur eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft von Mitstreitern gehabt. Und mit ihm zusammen habe ich hauptsächlich die Univax und die IBM 1130 geholfen, mit ans Laufen zu bringen und verschiedene Peripheriegeräte. Ich bin kein Experte für all die Geräte hier. Wenn dann hier ein Experte sitzt und ich sage irgendwas falsch, sorry. Ja. Also wir haben uns jetzt vorgestellt, wir gehen mal ganz kurz sozusagen gemeinsam durch das Museum durch, dass Sie so sehen, was haben wir da. Und dann kommen wir eben zu dem Teil, was sind die Pläne, was war der Status nach dem Ableben von Heribert Müller. Ja, da beginnen wir mit den Rundfunkgeräten. Vielleicht auch so viel, wir werden das auch noch sagen, zu dem Museum mit den 250 Quadratmetern gehören auch noch 500 Quadratmeter Depot. Wobei Depot ein bisschen großzügig klingt, das sind Abstellräume und Keller. Und Heribert hat wirklich nur die aus seiner Sicht besten Geräte in das Museum gestellt. Wir haben, wenn man auch auf die Webseite geht, wesentlich mehr Geräte, die auch teilweise funktionsfähig irgendwo rumstehen. Aber in dem Museum wurden also immer nur die Juwelen gezeigt. Beim Radius, das sieht dann so aus, ich gehe da einfach jetzt mal mit zwei Bildern schnell durch. Man kann das so sehen, hier hat er vor allem aus den 20er bis 50er Jahren Geräte ausgestellt, insbesondere hier oben den alten Detektor, den Hutempfänger, das ist schon neuer, ein Telefunken, der auch, aber dann, was man halt so braucht und hat, die ganzen Gemeinschaftsempfänger, wobei da auch ein paar Spezialitäten dabei sind, auf die ich nicht eingehe, die sie wieder etwas wertvoller machen, nicht gezeigt im Bild, also zum Beispiel auch ein Körting Ultramar und andere haben diesen Schnellüberblick abgerundet. Es war nie Ziel des Museums, die Rundfunkgeschichte komplett abzubilden, sondern einfach Schwerpunkte zu zeigen und zu zeigen, wie sich Dinge entwickelt haben. Das gilt eigentlich auch für die anderen Dinge, wie die Bilder- und Tontechnik. Das ist übrigens in dem Tresorraum unten. Dort ist das Fernsehen drin. Interessant, er hat den ersten Fernseher, der in Kelkheim installiert wurde, hat er noch funktionsfähig in dem Raum stehen. Ebenso sehr stolz sind wir auf einen alten Saba Telerama Projektionsfernseher. Mal gucken, der müsste in einem zweiten Bild kommen, das ist diese Kiste, die hier steht. Also unglaublich, aus den 56er Jahren mit so einer kleinen Bildröhre, unwahrscheinliche Anodenspannung, Anodenstrom, wird so viel Leuchtstärke erzeugt, dass man das eben mit einem Projektionssystem an die Wand werfen kann. Von daher ist es ganz gut, dass es im Tresor ist, es muss nämlich sehr dunkel sein, um das Bild gut zu sehen. Wir haben dann aber auch modernere Projektoren wie den Sony. Wir haben eine ganze Reihe Bildaufzeichnungsgeräte, ganz frühe Ampex-Geräte, also Bandmaschinen, aber auch Bildplattenspieler von Telefunken. Es war ja die technisch aberwitzige Idee, mit mechanischer Nadelabtastung Bildspeicher zu bauen. Das hat Telefunken versucht, auch so ein Gerät steht bei uns. Und dann eine ganze Reihe von Tonaufnahmegeräten, von alten Diktiergeräten, Tondrahtgeräten, also nicht Tonbandgeräte, sondern Tondrahtgeräte und Tonbandgeräte der allerersten Jahre werden gezeigt. Kann man hier ganz schnell sehen, das ist also das Ampex, oder eins der ersten Ampex, das ist der Bildplattenspieler, nochmal Fernseher, Tefifon hat, glaube ich, jeder, der das sammelt. Gehen wir schnell weiter in die Fernmeldetechnik. Die Fernmeldetechnik ist in einem weiteren Raum unten im Untergeschoss untergebracht, auch da nicht Details, nur grob die Übersicht. Ganz rechts im Bild stehen wirklich alte Morse-Geräte, also Empfänger und Schreiber, alter Bildfunkempfänger Fultograph, der ist in der Mitte angesiedelt, eine ganze Reihe von Siemens-Geräten, Hellfaxe, sowohl zur Bildübertragung wie auch zur Klarschriftübertragung im Fernschreiben. Und das ist vielleicht, da kommen wir auch zu einem Aspekt des Museums, natürlich alte Fernschreiber, von denen wir natürlich zwei Stück haben. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, zu dem Konzept des Museums gehörte, Heribert war ja Studienrat, insbesondere auch Kinder und Jugendliche zu begeistern. Und er hat sich immer Mühe gegeben, die alte Technik auch irgendwie zu transformieren ins heutige Zeitalter, also einer der Ausstellungsstationen für Kinder war, wie schreibe ich eine SMS mit einem Fernschreiber und wie handhabe ich dann den Lochstreifen und sende das oder die Vorführung halt eines ganz frühen Faxgerätes, man sieht dann hier die Mickey Maus, also im früheren Leben wurden Scheckausdrucke vielleicht oder kleine Zeichnungen transferiert, hier wurden halt Bilder transferiert. Und in Workshops mit Kindern oder dann Jugendlichen hat er zum Beispiel auch, und das ist dann auch wieder der Brückenschlag in die heutige Zeit, das als Sender genommen, aber ein Arduino oder ähnliches als Empfänger, um dann das Bild auf dem PC wiederzugeben. So konnte man also die Programmierbegeisterung der Jugendlichen in Workshops mit der Vergangenheit verbinden. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo er, ich sagte vorhin, er mochte keine Geräte mit Mikroprozessoren, aber wir haben eine ganze Reihe von Projekten, wo die alten Maschinen mit neuer Hardware, Raspberry Pi, Arduino und auch immer, verbunden werden, um sie auch noch in einem Betriebszustand zu zeigen. Sei es einen alten Drucker, da hängt dann halt als gebendes Element ein Raspberry Pi dran, weil der zugehörige Computer nicht mehr verfügbar ist. Ja, dann kommen wir dann ein bisschen zu Rechenmaschinen. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Es wundert mich, jetzt hat er eins übersprungen. Nee. So, und ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Doch, das müsste gehen. Zack. Da waren wir. Ja. Dann Geräte in der Ausstellung, mechanische Rechenmaschinen. Ich glaube, da traue ich mich gar nichts zu sagen nach dem Vortrag von heute Morgen von dem Experten. Vielleicht, Sie hatten heute Morgen gehört, die druckende Burroughs-Maschine, da war Herbert sehr stolz, er hat eine der allerersten funktionsbereit da stehen. Hier unten eine ganze Reihe Sprossenradmaschinen. Da oben, irgendwo muss eine Madas stehen. Ich glaube, das ist eine Mercedes, was auch immer. Ich bin, wie gesagt, ja kein Experte, auch wieder in Ausschnitten, die meisten funktionstüchtig, die da stehen und durften auch natürlich bewegt werden. Das gehört zu dem Museum dazu, alles darf angefasst werden. Wird natürlich ein bisschen über die Schulter geguckt, dass da keine Gewalt angewendet wird, aber das musste sein. Es sind auch so Demonstrationsobjekte, also mechanische Rechenmaschinen im Querschnitt oder ohne Gehäuse. Und auch die Kurta, die heute Morgen gezeigt wird, ja, die können wir auch vorführen und. Dann haben wir eine ganze Reihe elektrischer Rechenmaschinen. Ganz kurzer Blick darauf für die Fachleute. Wenn die laufen, ist das natürlich schön, wenn die Nixie-Röhren glühen oder hier wie bei der Frieden, dass dann halt auf einem Bildschirm, auf dem CRT halt die Ziffern gezeigt werden. Die Zeit der LED-Anzeigen ist ja noch lange nicht da. Wir kommen dann langsam in die Computertechnik rein. Wir haben hier vier Lochkartenstanzer und Beschrifter, die auch natürlich auch in Gebrauch sind und auch genutzt werden. Also in Workshops mit Jugendlichen hauptsächlich wurden dann, die tippten dann eifrig entweder Briefe, die ausgedruckt wurden, oder haben dann ASCII-Art gemacht, um irgendwelche Figuren auf dem Schnelldrucker dann auszudrucken, um richtig zu sehen, wie man händisch früher mit Daten umgegangen ist, die man dann auch tragen musste zur nächsten Station. Das wurde alles abgebildet und durchgeführt. Dann die nächsten, was macht man mit den Lochkarten? Entweder man sortiert sie oder man mischt sie oder beschriftet sie, verdoppelt sie. Hier einige unserer Geräte, oben rechts, das ist wirklich nur ein Schaustück. Die anderen sind betriebsbereit oder hängen im Augenblick mit kleinen Fehlern. Dann auch auf unserer Webseite zu sehen, eine Tabelliermaschine, also die nächste Stufe, was mache ich mit einer Lochkarte? Mit so Maschinen kann ich eben Lochkarteninformationen addieren zum Beispiel, wenn es irgendwelche Beträge sind, kann das tabellieren, also ausdrucken und kann allererste Rechnungen machen mit Informationen, die auf Lochkarten stehen. Das Ganze geschieht durch Programmierung auf solchen Steckbrettern, dann also die entsprechenden Vorgänge wie Addition und so weiter auslösen. Wir müssen noch hier sieht man noch ein bisschen die Maschine abgehängt, ohne Gehäuse. Hier unten auch vor allen Dingen, also es ist, das ist der Zugang zu den drei mechanischen Rechenwerken, hunderte von Relais. Und insbesondere ist hier, das ist vielleicht auch der Link zu dem Vortrag heute Morgen, also wenn diese Maschine rechnet, rechnet sie mit drei Sprossenradmaschinen-Rechenwerken, die dann wiederum elektrisch abgetastet werden und wieder über die Relaisschaltung zurückgehen und dann entweder zum Drucker gehen oder zur Steuerung verwendet werden. Diese Tabelliermaschine konnte dann später erweitert werden durch einen Röhrencomputer, die Bulgama 3. Das ist ein Großrechner bei uns, der definitiv nicht mehr läuft. Als er abgebaut wurde, hat man leider die Kabel weggeworfen. Die Schnittstelle wiederherzustellen zu der Tabelliermaschine, wenn jemand Lust hat, können wir gerne dann später drüber reden. Es ist offen, aber wir lassen das im Augenblick. Da auch wieder so exotische Sachen, also die 7 Laufzeitspeicher für 12 Dezimalzahlen, die sehen dann so aus. Laufzeit heißt, durch RLC-Glieder wird das Signal verzögert, läuft durch dieses Ding da durch und wird hinten wieder abgenommen. Und das war ein Speicher. Also was man da hat, ist eine Zahl, eine Dezimalzahl. Und es ist so groß, so dick. Dann anderer Röhrenrechner, von Schoppe und Faeser aus den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, ein sehr schönes Stück. Das ist der eigentliche Rechner mit der Konsole, eine Ausgabe über eine Art Fernschreiber, auch mit Lochstreifen, Leser und Stanzer. Das ist schon ein separates Gerät. Das Gerät mit 113 Röhren und über 1000 Halbleiterdioden ist geeignet, um ingenieursmäßige Rechnungen zu machen, auch mit einer Programmiersprache, die so an ganz, 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 ganz frühes Fortran erinnert. Die Besonderheit dieser Maschine ist, dass man den Bits beim Arbeiten zuschauen kann. Man hat auf der Konsole so ein paar Tasten, Start, Stopp und Pause, und hier hat man ein kleines Oszilloskop, das ist jetzt hier mal vergrößert, und da sieht man wirklich jedes Bit, also das sind 32-Bit-Register. Hier oben ist ein Fehler, aber das eine ist das Befehlsregister und das andere der Akkumulator. Und man sieht im Betrieb, wie die Bits da hin und her flitzen. Und auch wenn man Eingabe gemacht hat, hat dann eben der Operator geguckt, ob das Wort auch richtig so im Speicher ankommt. Und noch sehr wichtig war, dass die Maschine sowohl ihre Prozessorregister wie ihr, man würde heute sagen RAM, auf einer Magnettrommel hatte. Die sieht man hier. Über 60 Köpfe sorgen dafür, dass die Bits auf den Spuren gelesen und geschrieben werden können. Selbst der Taktgenerator ist auf der Trommel. Da ist dann also so ein Zahnrad eingefräst, und mit 140 Kilohertz ungefähr ist die Taktrate dieses bitseriellen Computers. Also ich liebe ihn. Wir versuchen ihn gerade wieder komplett ans Laufen zu bekommen. Ja, abgerundet, jetzt eine Bulgama 10 steht bei uns betriebsbereit, Nachfolger der 3, auch immer offen, man kann gerade bei der sehen, welche wirklich wuchtige Mechanik dort verbaut ist. Wir haben, das ist der Drucker während der Restaurierung, wir haben Bulge 55, dann einer der Geräte, die ich auch recht mag, ist eine IBM 1130, die ist schon ein bisschen moderner. Sie hat hier hinter der Klappe, dahinter ist der Prozessor, hier ist eine Wechselfestplatte, der Konsoldrucker, die Konsole selbst, hier nochmal groß, Karten, Leser, Stanzer, da hinten der Drucker. Ist schon eine sehr schöne Maschine, 16 Kilowatt Kernspeicher, eine Zykluszeit, die immerhin schon in Mikrosekunden gemessen wird, und man kann sie in Assembler und bei uns in Fortran programmieren. Dann eine Maschine, auf der ich 1977 noch Assembler gelernt habe in der Uni Frankfurt, wobei die Maschine nicht die Frankfurter Maschine ist. Wir haben zwei Univac, zwei Stück aus der 9002-3er-Serie, die beide betriebsbereit sind. Also man kann dann zeigen, wie das früher war. Also so ein Compilerlauf, also Assemblerlauf nennen wir das mal, Karten rein, hinten vorne dran den Assembler, hinten den Source-Code, dann einmal durchludeln, dann stanzt er den Relocatable-Code, dann den Linker-Kartenpaket davor, wieder das ganze Paket reinstuben und dann endlich das lauffähige Programm mit dem Bootstrap-Loader vorne dran als Kartenpaket rausnehmen. Wir wollen das immer mal als Video aufnehmen und auch ins Netz stellen, weil auch das ist vom Geräusch her und vom Ablauf einfach klasse, was heute so mit einem Fingerschnipp ist, so ein Compilerlauf, den also richtig mal mechanisch zu hören und das alles mitzubekommen. Der Nachfolger von der 9.3 war dann die 9.4, das ist unser Großrechner. Sie können relativ schnell hier durchgucken. Wir haben drei Bandstationen, auf dem Bild sind nur zwei Diskstationen, mittlerweile steht da eine dritte. Den Kartenleser, den Schnelldrucker, die Konsole, den Konsoldrucker und die Konsole selbst. Auch damals noch war das alles so, dass man fast in jedes Register und jeden Pufferspeicher wirklich mit Lämpchen reingucken konnte und der Servicetechniker also wirklich jeden Zugriff auf die Hardware hatte und gucken konnte, was passiert in der Maschine. Ja, das ist noch nicht betriebsbereit. Wir haben eine, das ist die LGP 21 von Schoppe und Faeser, ist der Nachfolger von der LGP 30, die ich zeigte mit der Magnettrommel. In dieser Nachfolgevariante hat man statt der Magnettrommel eine Magnetplatte genommen. Das heißt, die Register und das RAM liegen auf Magnetplatten. Also wenn hier von Platten gesprochen wird, ist nicht Massenspeicher gemeint, wo man irgendwelche Files rausschreibt, sondern es ist wirklich das Herz des Computers. Wir haben also hier, das ist eine CPU-Einheit sozusagen, hier die zweite, da ist dann auch flach drin die Platte, die den Takt und die Register hat. Hier entsprechend Leserschreiber Stanzer. Und hier nochmal eine separate Platte zur sozusagen RAM-Erweiterung. Ganz rechts der Fernschreiber und ganz links, da sind wir auch sehr stolz drauf, eins von 5 Bandgeräten, die für diese Maschine überhaupt gebaut wurden. Und man hat allerdings bei der Maschine nicht alles verbessert. Sie läuft langsamer, wenn sie läuft. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir aus den 2 Anlagen, die auch sehr gut dokumentiert sind, bei uns mindestens eine lauffähige wieder machen können. Das ist jetzt eine Frage der Zeit und der Prioritäten. Einfach nochmal ein Blick auf die Konsole, das Bandgerät. Blick von oben auf die Köpfe, also hier, das ist die Platte ist waagrecht eingebaut und von oben hat man eben die Köpfe für die 64 Spuren und hier außen die Köpfe für die Umlaufregister, für Befehlszähler, Akku und Befehlsregister. Sehr schönes Teil. Ja, dann das überspringe ich mal. Natürlich, jede Computersammlung aus der Zeit muss DEC-PDP-Rechner haben. Wir sind, was so die 8er-Serie angeht, mit einigen sehr schönen Stücken im Museum. Eine Classic 8, eine 8i, eine E, eine 12, auf denen verschiedene Spiele und Demo-Programme vorgeführt werden können. Fairerweise muss man sagen, auf den anderen, die ist wirklich noch in Arbeit. Die hängt leider im Speicher. Kriegen wir aber auch hin. Dann wird es ein bisschen moderner. Wir haben eine ganze Reihe von HP-Rechnern, also damals so 69 bis 72, den allerersten programmierbaren HP-Rechner, noch vollkommen mit diskreten Elementen aufgebaut, den 9100 und dann eben die 98000er-Serie. Dann auch ebenso eine Unmenge an Geräten, nur wenige werden präsentiert von Wang, frühe Wang-Tischrechner, aber auch dann die Computer. So, dann, weil es auch hier gezeigt wird, auch mit Analogrechnern waren wir sehr gut ausgestattet. Es war ein Wunsch gewesen von Heribert, dass die Analogrechner Bernd Ullmann vermacht werden, den man bestimmt kennt hier im Raum, der Papst für Analogrechner. Wir haben allerdings 1-2 Geräte behalten. Das eine ist der HIS H1, der H1, weil er uns nicht gehört. Das ist eine Dauerleihgabe vom FTIG aus Frankfurt, den wir auch noch restaurieren werden. Ein Monstrum, so breit, sehen die Daten, 70 Röhren, 15 Rechenverstärker, das heißt die 45 Röhren, das da oben, das ist der Rechenverstärker, die Rechenverstärker für die Integratoren zum Beispiel. Ich mag ihn, weil er, ja, das ist ein richtig massives Teil, sieht gut aus, aber ob er funktioniert, wissen wir noch nicht. Was funktioniert, ist die Telefunken RAD 700, in Absprache mit Bernd Undmann, er sagt, er hat eine schon, wir haben uns die hier behalten. Das ist eine ältere aus einem Webbild, also wir haben noch die Rad haben wir behalten. Und der Lorenz-Attraktor, den Sie an den einem Stand hier sehen können in der Ausstellung für Analogrechner, läuft natürlich auch bei uns. Ich weiß gar nicht, ob er oben auf dem Bild, nee, das ist ein älteres Bild, da kann es nicht sein. Ich denke, um den Entwicklungsschritt zu zeigen, ja, aber wir sind kein Analogrechner-Museum. Ja, dann Ende einer Ära. Letztes Jahr dann sehr abrupt der Tod von Heribert. Und Sven, wenn ich da was Falsches sage, steigst du ein. Erstmal die Erbengemeinschaft, ich sag's mal, hatte andere Probleme, als sich um das Museum zu kümmern. Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass die Erbengemeinschaft, die aus den 3 Kindern besteht, außer Sven, der in dem Museum mit eingebunden war, seine beiden Schwestern waren in das Museum eigentlich nicht eingebunden, das war nicht ihr Leben. Ich sage es jetzt mal einfach so, die konnten damit nicht so recht gleich was anfangen. Hinzu kam halt, dass ich sagte schon, Heribert die Sache als One-Man-Show gemacht hat und er einige wenige Helfer hatte. Einige der Helfer sind mittlerweile jenseits der 80, das ist auch nochmal ein Problem. Also ich zitiere ihn nur, sagt er, wir müssen diese Fachleute noch nutzen, Roland, bevor die Demenz sie uns wegrafft. Ja, ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber das Wissen geht ja auch verloren. man ist nicht mehr so mobil, um immer nach Kelkheim zu kommen. Und es ist wirklich eine Sache, die Menschen noch zu kontaktieren, zu interviewen, die also mit einzelnen Maschinen noch gearbeitet haben. Was er gemacht hat, ist, er hat eine wirklich sehr gute Webseite, die vielleicht ja einige kennen. Auf der Webseite sind auch die Geräte extrem gut bebildert und beschrieben. Sie sind aber mehr beschrieben für ein Publikum, das man neugierig machen will auf die Technik. Beschreibungen, wie er repariert hat, wo er Ersatzteile hergeholt hat, gibt es so gut wie gar nicht. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Das sieht dann so aus, man macht irgendein Gerät auf und dann liegt da plötzlich ein Zettel drin. Und auf dem Zettel steht irgendwas, also bitte Sicherung XY auf keinen Fall austauschen oder so irgendetwas. Also das ist schon die höchste Form der Dokumentation, die man findet. Und das macht es sehr, sehr schwer jetzt mit der Sammlung, mit gut informiert umzugehen. Hinzu kommt, dass, ich sagte, es gibt eine ganze Reihe von Depots. Also Depot klingt nach klimatisiertem Raum und der Schutzgasatmosphäre. Das sind Kellerräume, in denen noch Unmengen an Geräten stehen und Ersatzteilen und unschönerweise überhaupt nicht dokumentiert. Also auch nicht systematisch. Wo Platz war, wurde eine Kiste reingeschoben und es gibt dafür leider keine Inventarisierung. Und das sind wirklich nochmal ganz viele Räume. Das war jetzt die Situation, die wir dann 2019 angetroffen hatten. Also ich war in Kontakt mit der Erbengemeinschaft. Wie gesagt, die ersten Monate hatte die Erbengemeinschaft andere Dinge zu tun. Anfang 2019 gab es dann ein Treffen mit ihr und da wurde mir gegenüber jedenfalls geäußert, es wurde auch klar, ja, man will das Technikum irgendwie weiterführen. Das irgendwie ist im Augenblick noch teils in der Diskussion, teils hat sich schon entschieden. Und wer ist wir dann? Das ist die Erbengemeinschaft und das ist ein bisschen zu früh geklickt, und eine kleine Unterstützergruppe. Unterstützergruppe eben, ich habe versucht, diejenigen, die Heribert auch früher geholfen haben, wieder zu kontaktieren, habe gefragt, ob sie Lust haben, an einzelnen Geräten vielleicht mitzuwirken, dass wir die wieder in Laufweg bekommen, weil auch, wie man sie in Betrieb nimmt, war manchmal auf schönen Karten festgehalten, aber nicht überall. Und Heribert hat das halt in der Führung alles aus dem Kopf gemacht und wusste dann, welcher Maschine man wo drehen darf und wo nicht. Wir sind dann rumgegangen und man steckt ein Gerät ein, es fliegt die Sicherung raus. Und solche Dinge passieren dann halt, das muss mich alles mühsam erarbeiten. Die Arbeit begann also 2019 und es begann erstmal mit der Inventarisierung. Da war vor allen Dingen Sven extrem aktiv. Du hast über 1000 Babberl verklebt. Wir haben mit dem Laptop durch die Katakomben gegangen, alles fotografiert, dass wir überhaupt erstmal wissen, was wir haben. Und im Museum, das konnte man sehen, aber in den Depots eben nicht. Ja. Wir begannen mit der Inventarisierung, mit dem Auf- und Umräumen und wir begannen damit, Gerätestatus zu erfassen. Wir sind durch die Sammlung gegangen, wie gesagt, haben versucht, mit einigen Geräten sie in Betrieb zu nehmen. Und wenn man jetzt durch das Museum geht, dann sieht man halt an jedem Gerät, bappt dann entweder eine rote, gelbe oder grüne Karte. Grün heißt, das Gerät funktioniert, das ist auch noch grün. Und wenn sie rot oder gelb ist, dann gibt es irgendeine Macke, bis hin zum Komplettausfall, zum Beispiel hier vom Druckermotor. Und wir beginnen auch im Augenblick schon in den letzten Monaten mit Instandsetzung, weil wir hatten eigentlich das Ziel, Ende dieses Jahres das Museum wenigstens für eine kleine Interessentengruppe mit Vorführung wieder mal zu öffnen. Ja, ich denke, Sven, willst du vielleicht hier ein paar Sätze sagen? Soll ich es gerade in einem Schwung mitmachen?
Ich übernehme an der Stelle kurz. Ja. Also wir haben uns überlegt, in welcher Art und Weise könnte das Museum weiter bestehen. Und ganz essentiell ist eben, die One-Man-Show, wie sie war, kann so nicht weiter bestehen. Ich kann, für meine Person beispielsweise, du hast es schon erwähnt, bin der Einzige, der da einigermaßen eine Technikaffinität hat, aber direkt so in die Fußstapfen zu treten und das komplett zu übernehmen, das ist eben auch nicht in meinem Möglichkeitsrahmen momentan. Ich wohne auch gar nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet. Also kam von meiner Seite die Interesse, das vielleicht zu institutionalisieren, zum Beispiel in der Form von einem Verein. Wir hatten auch eine Stiftung gedacht, aber das ist eben jetzt nach, Herbert hat sich halt um nichts gekümmert, der ist quasi aus dem Stand umgefallen und war tot. Vielleicht auch ein Tod, wie man sich wünschen kann, aber der Punkt ist, er hat auch nichts hinterlassen, was passieren soll, außer dann wirklich kleinste kurze Statements, zum Beispiel die Analogrechner, die dann an Bernd Ullmann gegangen sind. Und dementsprechend haben wir so von nichts gestartet. Wir haben überlegt, einen Verein zu gründen. Das ist so momentan das Naheliegendste. Und haben auch schon eine Satzung geschrieben und uns überlegt, wie die Eigentumsverhältnisse sein werden, dass zum Beispiel die Immobilien im Besitz der Erben bleiben, aber das Inventar dann in den Verein geht oder ähnliches. Da gibt es auch unzählige Details. Also die Administrative, da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen. Wir machen in 2 Wochen ein Auftakttreffen am Sonntag. Und da haben wir auf unserer Homepage geschrieben, öffentlich auch ein, um eben da mal ganz konkret zu werden und mit Interessenten zu sprechen, was können wir wirklich machen, was sind die ganzen Details, die eben so ein Verein dann zum Beispiel ausmachen würden und würden dann auch zeitnah, wenn es soweit kommt, einen Verein gründen Richtung Ende 2019, Anfang 2020. Mhm.
Ja, ich glaube, ergänzend noch wie es so bei Erben ist, am Anfang war auch die Meinung, das sind ja Millionenwerte, die in dem Museum sind und die kann man verkaufen und warum führen wir das Museum überhaupt weiter? Zum Glück haben wir das wegdiskutiert, weil sehr schnell klar wurde, dass eine funktionierende Univac 9200, also der Wegtransport und der Schrottwert sind ungefähr gerade, die equalisieren sich gerade. Ja, und selbst ein Sammler, die funktioniert auch nicht mehr, wenn sie wegtransportiert wird. Ja, man fängt bei Null an. Und was ich auch wirklich toll fand, das war der Durchbruch, man will jetzt das Inventar in den Verein einbringen und da die Immobilie in Familienbesitz bleibt, wird das Museum, also der Museumsverein dann auch Mieter werden. Über die Mietkonditionen werden wir dann miteinander sprechen. Aber ich denke, das ist wirklich, das gibt dem Museum eine Perspektive auf mindestens eine ganze Reihe von Jahren hinaus. Ja, dann kommen wir dann auch schon in den Ausblick. Was müssen wir noch tun, da wir die Depots auflösen müssen, weil da die können wir nicht auch noch anmieten, müssen wir die Sammlung neu ausrichten, müssen uns auch vom ganzen Teil der Dinge trennen. Und ich glaube, man kann das hier schon sagen, wir werden uns von den Radios, Fernsehern und Ähnlichem weitgehend trennen, weil es gibt viele Radiomuseen, wir sind nicht das Bessere und man soll die Dinge machen, die man gut kann. Wir werden uns konzentrieren auf diese, ich sag mal, etwas größeren Rechner, die wir auch vorführbereit halten wollen. Wir werden den Verein gründen, wir werben dann natürlich um Vereinsmitglieder. Gucken Sie immer wieder mal auf die Webseite, uns unterstützen mit Geld ist sicher schon mal das eine, aber was viel wichtiger ist, wir suchen Paten. Das wird bei unserem Museum so sein und wir haben auch schon einige, dass für einzelne Computer wir Paten haben. Ich sagte, Bernd Ullmann hat unsere RAT 700 sozusagen unter seine Fittiche genommen. Wir haben Leute, die einzelne Deckrechner haben, unter ihre Fittichen haben. Wir haben jemanden, der die LGP-Rechner, also mittlerweile auch wirklich sehr sachkundig restauriert und renoviert. Und ich muss sagen, Hut ab, Jürgen Müller, er will kein Geld dafür haben, es macht ihm einfach Spaß. Und solche Paten benötigen wir. Ich selbst nehme mich als Pate für die Univax, weil das ist meine Maschine, mit der bin ich groß geworden. Und wir werden es auch so machen, der Verein wird sicher einen recht hohen Mitgliedsbeitrag haben, aber man kann ihn abarbeiten. Ja? Und dieses Konzept, ich habe das selbst in einem Museum in Jena aktiv mit vorangetrieben, hat nichts mit Computern zu tun, das funktioniert und hoffentlich finden wir auch. Also wer Lust hat, an Logikschaltungen zu arbeiten, die mit plus 150 und minus 160 Volt betrieben werden, wo die Trafos so groß sind, ja, willkommen. Ja. Wer eine andere Maschine hier sieht, sagt, also ihr habt doch die und die, mit der habe ich früher was gemacht. Da hat einer angerufen, letztens sagt, ja, er hat eine Wang-Sammlung, würde er uns gern geben. Jetzt sagt er, er wird uns definitiv die Rechner einen Stand setzen, wird mitmachen. Also das suchen wir. Ja, deswegen machen wir hier auch ein bisschen Werbung. Wir wollen uns auch mit anderen Museen austauschen. Heribert ist zwar bekannt in der Community, aber so ein richtig enges Netzwerk zu Museen hat er nicht gepflegt. Er hat sich auf andere Dinge konzentriert, hat sich vielleicht auch teilweise in Konkurrenz gesehen. Zum Beispiel in unserem Depots haben wir dermaßen viele Teile, also wir können tauschen. Wie viel Deck an PDP-8 haben wir da rumstehen? Bestimmt noch ein Dutzend fast. Ja. Und wir brauchen die nicht alle als Backup und andere suchen Teile. Also da werden wir viel aktiver werden. Und also dieser Wunsch, Unterstützer zu finden, hier, dass die Lampe mit dem Du, das geht hier in den Raum als Abschluss. Und nur als Merkposten vielleicht mal für eine andere Veranstaltung hier. Es gibt mehrere oder viele kleine Sammlungen und irgendwann wird dort auch der Gründer wegfallen, wie auch immer. Und was passiert mit den Dingen? Also wenn die Erben dann davor stehen und nur noch den Schrotthändler oder eBay als einzigen Verwertungskanal sehen, finde ich das sehr, sehr schlecht. Umgekehrt sie in die großen Museen zu geben, so ein deutsches Museum, ja, da landet es im Depot. Ja, wird gerade reingefahren und nutzt nichts. Und wie erhalten wir von verschiedenen kleinen Sammlern die Geräte? Das sollte mal vielleicht ein Thema werden, können wir heute nicht erschöpfend behandeln. Aber das liegt uns auch am Herzen, weil auf Dauer wird das bei uns, irgendwann sterbe ich weg und andere, und gut, er ist noch ein bisschen jünger, jedenfalls die Chancen sind noch ganz gut. Aber es ist jetzt ernst gemeint, wir müssen das auf einer Basis stellen. Also, zum Merken mitnehmen, im Technikum 29 geht es weiter. Zum Merken mitnehmen, wer mitmachen will, hoch willkommen. Wir haben auch Flyer und Karten und Visitenkarten dabei. Und besucht uns mal im nächsten Jahr, und das war's. Danke. So, wir haben euch 6 Minuten für Fragen, Anmerkungen, Kommentare gelassen.
Ja, also Ihnen ist vielleicht bekannt, dass das Technoseum Mannheim ja sich erweitern will in Richtung Computer, Computergeschichte, und vielleicht, dass die noch gewisse Sachen aufnehmen würden.
Ja, also in Mannheim war ich selbst noch nicht, aber es ist genau das, was wir nachholen müssen. Ich habe die nächsten Wochen mit Besuchen voll. Ich werde nach Erlangen fahren, ich werde nach Böblingen fahren. Und wenn Sie mir einen Kontakt vermitteln können.
Naja, versuchen Sie am besten über den Direktor, also bekannt ist, also übers Internet. Die haben ja noch das Nachbargebäude, wo mal der Südwestfunk drin saß.
Ja.
Und der zieht aus. Und die müssen das Nachbargebäude, oder sie wollen es irgendwie füllen in den nächsten Jahren. Ja. Und es gab keinen Aufruf, aber schon.
Man wusste es.
Man macht es deutlich, da kommen Computer rein.
Gut. Danke. Also wird aufgenommen, kommt in meine Reiseplanung. Ich wohne in Frankfurt, ist nicht weit weg.
Ja, Eva Kodras vom Technikmuseum. Ergänzend direkt zum Technoseum. Also so wie ich das mitbekommen habe, wollen Sie eher weniger Computergeschichte, sondern Digitalisierung, Zukunft und Schülerprojekte da unterbringen. Aber trotzdem lohnt es sich immer, auch nochmal die Museen zu fragen. Trotzdem möchte ich ganz stark nochmal drauf betonen, für alle Sammler, die auch zuhören, sich langfristig um den Verbleib ihrer Sammlung zu kümmern. Das finde ich ganz wichtig, sowohl was die Dokumentation angeht, ja, wo ganz viel Wissen immer wieder verschütt geht, aber auch rein materiell, also auch die Museen nehmen einfach tendenziell nicht mehr so viel auf. Also das, genau, also der Platz auch jetzt zum Beispiel bei uns im Technikmuseum ist wirklich beschränkt. Ich kann, wenn ich es auch gerne wollte, immer nur einzelne Maschinen, oder wenn ich größere Sachen nehme, muss ich sagen, ich muss anderes deakzessionieren. Also das ist nicht so, dass wir jetzt riesige Hallen haben und eine ganze Sammlung übernehmen könnten, selbst wenn wir es wollten. Also das Thema, das auch bei mir melden sich häufig, ich sag mal Witwen, meistens sind es dann, von Sammlern, die dann verstorben sind und davon ausgehen, dass selbstverständlich die gepflegte Sammlung ihres Mannes komplett ins zum Beispiel jetzt Technikmuseum übernommen wird. Es tut mir total leid, den Leuten dann immer absagen zu müssen. Und eben auch der monetäre Wert, weil viele davon ausgehen, sie können das dann über eBay oder sonst wie verkaufen, kann man einzelne Stücke schon, aber es sind keine Summen. Das ist mehr Aufwand, den man da betreiben muss. Deswegen, also wirklich das Plädoyer würde ich da nochmal vertiefen, sich frühzeitig zu kümmern. Und aber auch diese Dokumentationsfrage, die ja hier auch eine große Rolle spielt, sich dessen bewusst sein, dass das Wissen, was man selber hat, irgendwie niedergeschrieben, formalisiert und auch wirklich an andere weitergegeben wird, weil das finde ich zu schade, dass viele Projekte, die gerade im Bereich Computergeschichte oder Restaurierung von Leuten angetrieben werden, die dann irgendwo stoppen aufgrund solcher Geschichten.
Ja, danke für den Kommentar. Das war genau die Intention unseres Beitrags, aus der Perspektive von einem Museum, das diese Probleme hat, zu berichten. Ich selbst habe das Glasmuseum in Jena mit aufgelöst und weiß, dass Museen zwar manchmal, wenn sie Dinge nehmen wollen, sie können nichts dafür bezahlen. Und wir wurden dann sogar noch angefragt, ob wir die Transportkosten übernehmen. Und das ist natürlich dann für Privatleute schon mal ganz unmöglich. Ja. Also ja, man muss sich gucken, was passiert mit der Sammlung. Und gut, ich sehe, das Mittagessen erschöpft die Zuhörerschaft. Wir bedanken uns nochmal, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie vielleicht das eine oder andere mitnehmen vom Technikum. Und guten Appetit.